Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht. Leg mich doch am Arsch.
Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
Eigentlich hatte ich mir eine andere Überschrift für diese Folge ausgedacht, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen erwünscht. Aber wir haben das Mikrofon angemacht und manchmal kommt es im Leben anders als gedacht.
Was hast du denn da für einen Ring um?
Wir haben geheiratet. Am Freitag.
Nee, sag mal.
Wir haben geheiratet am Freitag.
Ja, wirklich?
Ja.
Krass.
Ganz still und heimlich.
Wirklich?
Ja.
Das sagst du mir jetzt so?
Ja, das wusste vorher keiner, außer jetzt. Du bist der Erste, der es erfährt.
Du verarschst mich jetzt.
Nein, ich verarsch dich nicht.
Was?
Ja, wir haben am Freitag geheiratet.
Aber warum?
Weil wir es wollten.
Aber warum hast du mir das nicht erzählt?
Weil wir es keinem erzählen wollten. Niemanden. Also meine Eltern haben es jetzt gewusst eine Woche vorher. Die haben wir dann auch spontan eingeladen. Aber selbst die hätten es eigentlich nicht erfahren. Also keiner hat es gewusst. Wir haben es einfach ganz heimlich still und leise machen.
Aber deine Schwiegermutter wusste es.
Meine Schwiegermutter wusste es, ja.
Woher wusste ich, dass sie es wusste?
Ja, weil meine Freundin, mit der irgendwie... Meine Frau, mit der eine ganz andere Art von Beziehung wusste. Aber ihr Mann wusste es nicht.
Wow. Okay. Und wie ist das abgelaufen, die Hochzeit?
Also wir haben im Standesamt geheiratet natürlich, sind morgens ganz normal mit den Kindern aufgestanden, haben die Kinder fertig gemacht und waren schick angezogen, aber auch nicht übermäßig und sind zum Standesamt gefahren und haben dort ganz klassisch davor gesessen. Die hat uns dann eine kleine Geschichte erzählt. Ich habe vorher, eine Woche vorher mussten wir der erzählen, wie wir zusammengekommen sind und wenn wir wollten, wäre diese Geschichte auch erzählt worden.
Falsch erzählt worden, weil niemand weiß die Geschichte so gut wie ihr selbst.
Und ist ja auch falsch erzählt worden. Ich habe erst das nicht machen wollen, weil ich dachte, das ist doch albern, aber dann dachte ich, unsere Kinder sitzen ja da und Marie versteht ja schon ein bisschen was und ich finde es eigentlich ganz schön, wenn sie die Geschichte auch so ein bisschen erzählt bekommt, so von aus dritter Person. Aber die Frau hat trotzdem zwei Fehler eingebaut.
Und welche waren das?
Na, einmal war der Ort, wo wir uns kennengelernt haben, ursprünglich mal, den hat sie falsch benannt.
Wird man ein bisschen aus dem Erlebnis gerissen.
Nee, alles gut. Und dann hat sie auch noch, das war nicht die Fußball-WM, sondern die Fußball-EM, aber ist auch egal, wo wir uns wieder getroffen haben und dann zusammengekommen sind. Und dann ist noch was anderes passiert, mein Geburtsdatum war falsch. Und ich dachte in dem Moment, als sie das vorgelesen hat.
Das ist ein Zeichen.
Nein, ist kein Zeichen. Ich dachte, jetzt ist ja alles hinfällig und wir müssen alles nochmal wiederholen. Und ich muss alles nochmal neu machen. Aber man konnte es auch so ändern. Und dann sind wir noch an dem Tag essen gegangen mit meinen Eltern und ihren Eltern und natürlich meinen Kindern. Und abends haben wir noch in einem Hotel außerhalb der Stadt genächtigt.
Mit den Kindern?
Ohne Kinder.
Und habt ihr Sex gehabt?
Natürlich.
Was heißt denn? Natürlich musstest du noch so ein Bettlaken aus dem Fenster hängen.
Genau. Nein.
Abends getan, die japanische Flagge.
Früher im Mittelalter war es ja so, dass die Familienmitglieder und die Ängsten haben zugeguckt beim ersten Mal.
Und war das auch so? Deine Schwiegermutter lag mit im Bett.
Genau.
Hast du es mir nicht erzählt, weil ich dachte, ich werde dich daran hindern, das zu tun. Habt ihr einen Ehevertrag, verdammt?
Nein.
Alter, du hast keinen Ehevertrag? Warum nicht? Also ich will jetzt nicht unromantisch klingen, aber... Du bist ja immer der Pessimist, aber da bin ich, würde ich sagen, Realist.
Also im schlimmsten Fall, wir trennen uns und ich müsste ja mein Vermögen, was ich nicht habe.
Oh, das macht mir gerade so krass Panik. Wow. Das ist ja dein Ding, ne? Aber es macht mir gerade Panik.
Aber was würde denn passieren? Wir müssten es 50-50 aufteilen. Beziehungsweise müsste ich ihr Lebensunterhalt zahlen. Und ich habe mich auch gefragt im Vorfeld, wenn es so kommen sollte, dass ich irgendwann...
Du weißt schon, was passiert, ne? Also klar, ich finde es in gewissen Situationen gerechtfertigt, in manchen Situationen empfinde ich es nicht als gerechtfertigt.
Mhm. Was bedeutet das dann? Also was würde denn passieren in deiner...
In meinem schlimmsten Szenario fährst du gegen die Wand, verunfallst und im nächsten Podcast sitzt dir deine Freundin, aka Frau, mir gegenüber und sagt, jetzt bin ich mal an der Reihe.
Das glaube ich nicht, dass das passieren kann.
Und alle so, okay.
Also ich habe mich auch gefragt, es geht ja um diesen Aspekt, nicht verunfallen, aber lass uns wieder trennen und dann geht es ja auch um Vermögen, die wir uns dann teilen oder die dann aufgeteilt werden. Und ich hatte im Vorfeld das mal angesprochen und es gibt ein Argument, wo ich sage, egal wie es ausgehen wird, zurzeit ist es ja so, dass wir eine klassische 50-50-Aufteilung haben. Nicht beruflich, aber wie wir die ganze Familie aufstemmen. Und in dem Moment, wo ich jetzt sage, hey, aber Moment mal, ich arbeite ja gerade mehr und verdiene deswegen auch mehr Geld. Und deswegen gehört mir ja dann, wenn wir uns trennen, auch mehr Geld.
Nein, auf gar keinen Fall, ja.
Und aus diesem Aspekt habe ich es gesehen. Und wenn ich jetzt naiv gewesen bin, dann klär mich bitte auf, was es noch geht außer Geld und Vermögenswerte.
Es geht um Geld und Vermögenswerte.
Genau. Und da ist alles, was wir sonst besitzen, eh schon klar, auch ohne den Ehevertrag. Also das ist ja schon vorher aufgesplittet. Uns gehört da eh schon alles 50-50, das verändert sich dadurch auch nicht. Das Einzige, was sich verändert, ist, dass, wenn ich sterben sollte, glaube ich, nicht meine Kinder zuerst erben, sondern sie. Das ist der einzige Unterschied.
Mhm. Okay. Und wie fühlst du dich damit? Habt ihr geweint dann so?
Nein, keiner hat dir geweint.
Also hat noch nicht mal deine Frau geweint?
Ich glaube ein bisschen, aber ich habe es nicht gesehen. Die Kinder sind ein ganz schöner Dämpfer, weil die ganze Zeit so fröhlich und abgelenkt sind und das...
Lalala, was passiert hier?
Aber Felix hat am Abend ja bei Oma geschlafen und meinte, ich dachte nicht, dass er so viel mitbekommen hat, aber der hat am Abend mehrfach zu Oma gesagt, Papa, Mama heiratet, Papa, Mama heiratet. Das war schon ganz schön. Ja, und demnach ist es passiert. Ich meine Freundin wollte eigentlich was ganz anderes. Die wollte eine Riesenhochzeit mit allem, was dazugehört, mit Kleid und...
Könnt ihr ja noch machen.
Können wir noch machen. Und
ich werde das Ganze dann dokumentarisch begleiten.
Und ich habe vor allem dagegen die ganze Zeit gesperrt. Also heiraten war für mich immer so ein Ding, das will ich eigentlich gar nicht, brauche ich vor allem nicht. Das ist es eigentlich, brauche ich nicht. Und ich finde, wenn man sich liebt und wenn man zusammen ist, für was? Und ja, mit der Zeit habe ich aber auch festgestellt, dass es ihr so wichtig ist und mir nicht so wichtig ist. Aber also sperre ich mich dagegen nur, weil ich sage, ist mir doch egal. Also am Ende ist es so eine Sache gewesen, die ich in meinem Leben nicht auf dem Schirm hatte. Ich musste nicht heiraten. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ist es einfach auch für das Gefühl, als Familie zusammenzugehören und diese ganzen Sachen, die damit zusammenhängen, auch zu sagen, hey, wir sind diesen Weg bisher gegangen und wir wollen den Weg jetzt eigentlich ein Leben lang gehen, bis zur nächsten Scheidung. Und ja, also für mich fühlt es sich jetzt erstaunlicherweise richtig an und gut an.
Hat sich der Sex in der Hochzeit...
Dass sich das nur das interessiert.
Nein, ich würde nur fragen, ob sich der anders angefühlt hat. Du bist jetzt meine Frau und ich bin dein Mann.
Nein, hat er sich nicht. Und
mein und dein, diese Worte schon allein.
Ja, furchtbar, ne? Auch Frau. Ich glaube, ich werde es auch wenig verwenden. Ich habe jetzt auch Frau? Den Ring an, ne? Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den tragen werde. Ich will ihn zwar tragen. Also nicht
ganz schlichter Platin oder Silber?
Ist Alu.
Nein, sag mal.
Nein, ist Weißgold.
Okay.
Aber auch wirklich nichts Aufregendes. Also es war.
Habt ihr euren Namen da reingestellt?
Nein, gar nichts.
Ein ganz schlichter weiß-goldener Ring.
Ja. Ein bisschen breiter.
Ein Schlagring? Ich dachte, hast du jetzt einen Schlagring an?
Nee, ist ein ganz schlichter. War okay. Mir auch wichtig, dass das jetzt nichts Aufregendes ist, weil ich da eh nicht so bin. Generell bin ich auch keiner, der Schmuck trägt oder irgendwas. Eine Uhr ist schon nicht zu viel. Und auch hier merke ich, dass es mich eigentlich stört.
Ja, ein Zeichen.
Ich merke schon.
Nee, ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Es ist nicht, dass du verheiratet bist. Es ist, dass du mich vorher nicht eingeweiht hast.
Ja,
hast du darüber nachgedacht?
Nein.
Du hast nicht einen Gedanken daran verschwendet, ob du mir das vorher mal sagst oder nicht?
Nein.
Also, weil ich keinen einzigen Gedanken. Hast du nicht gedacht, nein, wie wäre das für mich?
Nein, also, ich habe einfach
umgekehrt.
Für mich war es, nee, ja, aber für mich war es so, ich erzähle es keinem und es war gesetzt, Punkt. Egal, und da ist auch egal, da gab es keine Grenze. Also hätte.
Aber warum weiß es dann deine Schwiegermutter?
Ja, weil ich diese Grenze nicht ziehen kann. Und weil meine Schwiegermutter...
Alles organisiert hat.
gewisse Prozesse vorher einbezogen werden musste.
Weil sie die Kinder nehmen musste. Genau. Ach, das hätte sie auch sonst nicht gemacht, oder wie?
Ja, doch, aber...
Die Kinder nicht, wenn ihr nicht heiratet, wenn es nicht einen triftigen Grund gibt.
Es gibt ja schon ein bisschen Sachen, die man vorher organisieren muss. Also ich nicht, aber meine Freundin, oder meine Frau.
Ja, daran musst du dich jetzt erstmal gewöhnen. Ja. Gibt es noch so ein richtiges Fest?
Nee, also ja, meine Freundin, meine Frau möchte das. Aber ich weiß gar nicht, also warum? Also für mich war es so, wen soll ich denn da einladen? Und sie so, doch, und lass uns das mal machen. Ich bin mir nicht sicher. Auch da wäre es eher so, also komischerweise ist für mich da der Aspekt auch, ich sehe jetzt zum Beispiel, sehr sich unsere Kinder daran aufgehen, ja, wie sehr sich auch dieses Gefühl, okay, wir sind, ja, die gehören zusammen. Und das macht sich gerade bei meiner Tochter noch mal stärker breit, dass ich das eher dann für meine Kinder machen würde, dass sie sehen, das ist eine Sache,
die möglich ist, auch für euch.
Dass sie nicht so eine asozialen
Bastardkinder
werden. Nee, dass sie nicht so eine, also gestern hat meine Frau zum Beispiel gesagt, sie weiß gar nicht, wie sie die Woche mit Marie planen soll, weil sie sich ständig verabredet mit anderen Freundinnen. Und dann meinte ich, ja, sie weiß halt auch nicht, wie gut es ist, allein zu sein. Das wird sie noch lernen. Und dann meinte meine Freundin, nicht alle sind so ein asoziales Wesen wie du. Und demnach habe ich auch gar kein Bedürfnis, jetzt eine große Feier zu feiern. Ich meine, was mir auch aufgefallen ist, bei so einer Hochzeit geht es vor allem darum, sich selbst in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, hey, guck mal hier, wir sind's.
Und wir sind so glücklich und zufrieden. Schaut mal unsere Beziehung, die ihr nicht habt.
Genau. Und das ist das eigentlich, was mich am meisten gestört hat.
An dem ganzen Hochzeitsthema.
An dem ganzen Hochzeitsthema. Zu zeigen, guck mal hier, wer wir sind, wie toll wir sind, wie wir aussehen, wie schön wir sind. Und jetzt, ich meine, wir haben danach noch Fotos gemacht und ich habe mich da ein bisschen reinlullen lassen. Meine Freundin hat mir gesagt, ja, nein, wir machen die nur mit den Kindern zusammen. Haben wir auch. Und trotzdem musste ich 2-3 Mal für solche furchtbaren Ehefotos herhalten.
Ich möchte das eingerahmt in dem Treppenaufgang bei euch sehen, dieses
Nein,
Foto.
Nein, doch, nicht doch, passieren. Doch. Wird's nicht gehen.
Und ich würde euch auch vielleicht, ich überlege gerade, so eine Hochzeit spendieren, so eine richtig, richtig kitschige mit Kutsche und weißen Pferden. Also ich fände es richtig lustig, wenn man da so eine Persiflage draus macht.
Dann wäre ich wieder da.
Wenn man so ein richtiges Comedy-Stück daraus macht und alles so richtig überzogen.
Ja, aber
also,
das ist richtig teuer.
Ja, leider, ne? Sonst wäre es total schön. Vielleicht können wir uns das irgendwie sponsern lassen.
Weil so eine Hochzeiten werden ja gebucht. Diese krass übertriebenen mit allem
Aber da, wo es pompöser geht, noch pompöser. So.
Das kriegst du, da sagen
sechs Gespenner mit weißen Pferden.
Ja,
und
da sagen die, ja, sehr gerne, machen wir euch.
Für 150.000 Euro.
Und reden dir auch noch ein, dass das die Hochzeit ist, die du immer verdient hast. Überleg dir das mal. Ja, wir haben jetzt für diese Hochzeit wirklich nicht, wir haben gar nichts gezahlt, um es ehrlich zu machen. Wir
wie viel habt ihr denn bezahlt?
Nee, ich weiß nicht, was.
Ihr seid die billigste Hochzeit Brandenburgs.
Also, ich meine.
Und das ist schwierig.
Mein Freund hatte auch jetzt nicht so ein
klassisches. Nicht Berlin, sondern Brandenburgs.
Kein klassisches Hochzeitskleid, sondern ein schönes Kleid. Das hat mir auch sehr gut gefallen, weil es schön war, aber schlicht. Aber es war jetzt auch kein Hochzeitskleid.
Weiß? Oder weiß. So ein schwarzes, was man dann auch
zur Beerdigung anziehen kann.
Genau.
Und ich hatte auch nur, war ziemlich leger, also eigentlich.
Jogginghose wie immer.
Ich hatte eine blaue Hose an, ein weißes Hemd und weiße Schuhe. Und das war's. Und dann waren wir essen. Und dann das Hotel. Also lass den ganzen Apparat 1.000 Euro gekostet haben. Vielleicht 2.000 mit Ringen. Was wirklich eigentlich nichts ist für eine Hochzeit. Und der größte Aspekt, der mich in dem Zusammenhang immer gestört, war auch dieses unfassbar viele Geld, was man im Vorfeld ausgibt für das Ganze. Wenn ich mal von Freunden gehört habe, ja, die Hochzeit hat 30.000 Euro gekostet, 15.000 Euro gekostet, denke ich mir, alter Schwede, was kann man mit diesem Geld
machen? Nein, das Teure ist doch die Scheidung, nicht die Hochzeit.
Ja, nicht für alle.
für Jeff Bezos schon.
Ich war auch gespannt, wie du reagierst.
Und ach, das,
okay. Deine erste Reaktion war auch, wie ich es ihm erwartet habe, nämlich Abwertung. Und so ein bisschen Ekel, würde ich fast so sagen.
Ich kann ja nur das Gefühl, was mir sofort hier in den Raum kam, beschreiben, dass ich mich stellvertretend für dich, aber es ist meine eigene Beklemmung und meine eigene Missgunst, wie in einer Zwangsjacke gefühlt habe, dass ich mir dachte so, also ein Gedanke, der mir aufkam, war so, ach krass, jetzt hat er sich breitschlagen lassen, was für ein Weichei, was für ein richtiger Schlappschwanz du doch bist.
Ja.
Wusstest du auch, dass ich das denke?
Klar, das war das Erste, was ich. Das habe ich nicht aufgezählt, aber es gehört auch mit dazu. Ja.
Dann, als du es mir erklärt hast, wusste ich, was eigentlich dein Beweggrund war. Und ich halte dich für reflektiert genug, dass du dich nicht breitschlagen lässt, sondern dass ein Gefühl in dir aufkommt, dem du traust und wo du dann sagst, ja, das ist jetzt für mich richtig, in einem bestimmten Rahmen. Und so war es, glaube ich.
Genau.
Das zweite Gefühl, was in mir aufkam, war, wow, ich fühle mich krass beklemmt von dem Gefühl, verheiratet zu sein. Also das ist ja dann mein Gefühl, ne? Das ist ja nicht dein Gefühl. Das ist so, als ob du machst mich wütend.
Genau.
Ich mach mich wütend in dem Moment ein Stück weit, ne? Und jemanden wütend machen, das heißt, es ist ein aktiver Prozess in mir. Also es ist mein Gefühl am Ende, ne? Für das du nicht verantwortlich bist.
Aber ich kann nicht leugnen, dass dieses Gefühl auch jetzt im Nachhinein immer noch da ist. Oder stärker geworden ist, würde ich schon fast sagen.
Dafür ist der Ring da.
Und der Ring ist wirklich dafür da. Also der fühlt sich auch so an. Also das ist mein Bedürfnis, auch den immer wieder abzumachen. Jetzt nicht, weil ich sage, ich stehe nicht zu der Hochzeit und bin nicht froh, dass wir verheiratet sind, aber dieses, es ist ähnlich wie nach der Geburt des Kindes. Ich weiß, das Gefühl kennst du vielleicht auch so, das Gefühl von, wow, jetzt wird's irgendwie enger als vorher. Und das ist nach dieser Hochzeit oder nach einer Hochzeit und das Gefühl bei allem Schönen, was dabei ist, es hat sich auch breit gemacht und macht sich, ist auch immer noch da. Also es ist nicht mehr so wie vorher so, hey, du könntest ja, wenn du wolltest. So dieses Gefühl von, wenn ich keinen Bock mehr habe, dann gehe ich einfach. Eben, aufgrund dessen, dass man jetzt gesagt hat, hey, man ist verheiratet. Wir haben übrigens, und das war auch ein Aspekt, der mich dann am Ende dazu entschieden hat, weil ich wollte definitiv nicht ihren Namen annehmen. Und sie wollte meinen Namen nicht annehmen. Und für mich war das klar, okay, wenn du meinen Namen nicht annimmst.
Behält jeder sein.
Und das wusste ich nicht, dass das geht.
Klar.
Als wir dann irgendwann diese Info hatten, war für mich auch alles viel, viel entspannter. Wir haben auch beide unseren Namen behalten. Jeder hat seinen eigenen Namen. Und wir haben auch keinen Doppelnamen. Und für mich war
das. Wie heißen denn die Kinder mit Nachnamen?
Die heißen so wie schon von Anfang an so wie die Mutter mit Nachnamen.
Same bei mir.
Ja, muss auch, also muss nicht sein, aber es macht man einfach so, weil es.
Erkenne ich auch anders. Mein kleiner Bruder ist ja mein Halbbruder, der heißt so wie wir.
Ach krass.
Wusstest du es nicht?
Nee, wusste ich nicht. Also ich dachte, man macht das so, weil es einfacher ist für Ärztgänge. Das ist ein ganz pragmatischer Grund.
Weil Frauen immer mit den Kindern
zum Arzt. Ja, weil Frauen öfters mit den Kindern zum Kinderarzt gehen. Gerade am Anfang auch. Weißt du, wenn die
statistisch,
so, ja. Und naja gut, auch wenn die Säuglinge sind und man mit denen stillt und irgendwie auch allein zur Frauenarzt oder zur Hebamme. Aber es ist eigentlich auch nur ein banaler Grund.
Ist das emanzipiert? Ich finde das Wort emanzipiert übrigens so lustig, weil das Wort Mann da drin vorkommt.
Wer weiß. Aber für mich war dieses, ach, ich kann meinen Namen behalten, ein sehr befreiendes Gefühl von wegen, okay, dann ist für mich das Thema Hochzeit auf einmal gar nicht mehr so dramatisch. Weil ich definitiv nicht wollte, dass, es geht mir gar nicht um den Namen, es ist nicht so, dass mir jetzt der Name meiner Familie so wichtig ist. Aber das war für mich irgendwie so ein noch stärkeres, hey, ich Jeder muss mich unterbinden oder ich muss mich unterwerfen, als ein Ja zu sagen, als einen Ring zu tragen und als zu sagen, hey, ich will mit dieser Frau zusammenbleiben, war es diesen Namen abzugeben. Aber dieses Zwangsjackengefühl ist jetzt schon da, aber es ist auch auf der anderen Seite ein sehr befreiendes Gefühl. Ich kann gar nicht so richtig erklären, warum. Doch, ich kann schon erklären. Es ist ein Sicherheitsgefühl. Also zu wissen, und das habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt, hey, wir haben eine Familie gegründet, wir haben ein Haus gebaut. Alles ist schon ziemlich festgefahren, muss man auch so sagen. Und wir fahren auf einem ziemlich klaren Weg in die Zukunft mit unseren Kindern als Familie. Und das hat sich hier nochmal jetzt noch stärker manifestiert durch dieses Ja-Sagen.
Ich habe einen Kumpel, der ist konvertiert zum Islam, um seine Freundin zu heiraten und jetzt Frau, weil die hat einen ultra strengen muslimischen Vater und der meinte, es kommt ihm nicht unter. Und ziemlich clever von der Religion geregelt, als Mann musst du, um eine muslimische Frau zu heiraten, zum Islam konvertieren, aber als Frau reicht es, wenn der Mann muslimisch ist und der dich heiratet.
Dann bist du automatisch konvertiert.
Ja, es ist eine ziemlich gute Marketingstrategie für eine Religion.
Ja, ziemlich praktisch.
Ja. Okay, ich muss nochmal gucken, wie es bei anderen
Religionen ist. Nee, bei den Christen ist es, glaube ich, nicht so.
Beide müssen Christen vorher sein, um sich christlich trauen zu lassen.
Sich trauen. Ja, doch. Ja. Man muss sogar katholisch oder evangelisch sein.
Aber gut, okay, aber es ist bei anderen Religionen auch ähnlich geregelt. Ja. Aber was trotzdem noch in mir aufkam, krass, deine Hochzeit und meine Gefühle. Wie fucking egoistisch. Ich habe irgendwie einen Freund verloren in dem Moment. So ein Gefühl von, ja, weil dieses Unbeschwerte, wir gehen jetzt mal feiern.
Du, was wir ja die letzten Jahre.
Ja, aber es ist immer das Gefühl, es ist, als ob du den Geländewagen in der Stadt kaufst. Du würdest ja niemals mit so einem teuren Wagen ins Gelände fahren. Es ist immer nur dieses Gefühl auf dem Weg zu deinem fucking Job, ich könnte, wenn ich wollte. Und es ist auch dieses Gefühl, wir könnten, wenn wir wollten, was jetzt verloren gegangen ist, weil du würdest nicht nur deine Freundin betrügen, sondern deine Frau.
Es geht dieses Gefühl geht's ja, weil ich habe ein ganz anderes Gefühl. Für mich ist es eher umgekehrt. Ich habe das Gefühl, ich bin in dem Punkt sogar freier als vorher.
Wieso?
Weil komischerweise durch diese Hochzeit habe ich mich, obwohl ich einerseits das Gefühl habe, ich habe jetzt noch eine engere Zwangsjacke an, fühle ich mich auch irgendwie freier, weil ich. Und das meine ich, wenn wir in Zukunft Dinge unternehmen sollten, vielleicht in den Club gehen oder so, dass für mich irgendwie diese Grenze noch klarer ist. Also ich meine, ich muss ja den Ring nicht tragen, aber erstens wäre es visuell klarer für alle Außenstehenden. Auf der anderen Seite, wenn ich ihn nicht tragen würde, ist meine Haltung noch mal klarer geworden. Und dadurch habe ich auch das Gefühl, dass ich, wenn ich mit dir unterwegs bin, eigentlich alles zulassen könnte, wie man mit, weiß ich nicht, Frauen spricht und wie man gemeinsam so einen Abend verbringt, weil ich für mich meine innere Haltung noch mehr gestärkt ist.
I'm a married man and can fuck whoever I want.
Genau so meine ich es nicht. Aber wenn du das Gefühl hast, hey, es ist irgendwie.
Irgendwie hat hier die Handbremse angezogen. Ich weiß nicht.
Komischerweise ist es bei mir weniger. Also ich kann dir gar nicht so richtig erklären, warum.
Tu mal nicht so, als ob du ein Engel bist. Das Leben würde ich schon auch testen, auf seine ganz eigene Art und Weise. Bisher warst du ein Engel, aber ich bin sehr gespannt auf das, was kommt. Aber ich kann nachvollziehen, was du meinst, dass für dich noch viel klarer der Rahmen ist und in diesem Rahmen kannst du dich viel freier bewegen, weil du ein Commitment gemacht hast, was für dich ein paar Sachen grundlegend definiert.
Genau.
Und in diesem Rahmen fühlst du dich freier.
Auf jeden Fall. Und deswegen in unserer Beziehung, also in deiner und meiner, habe ich eher das Gefühl, dass da mehr Möglichkeiten entstehen. Nicht dein Gefühl von, oh Gott, jetzt ist was verloren gegangen, sondern ganz im Gegenteil, ich habe das Gefühl, jetzt können wir richtig aufdrehen.
Ich kann mich damit total gut verbinden, wie ein Mensch, der 30 Jahre im Gefängnis war und frei bekommt und dann mit diesem Gefühl überhaupt nicht zurechtkommt und wieder zurück ins Gefängnis möchte, weil er da einen festen Rahmen für sich hatte, in dem er agieren konnte.
Genauso fühlt sich's an.
Und vielleicht ein weiteres Gefühl. Und das ist, würde ich sagen, das dominanteste Gefühl, was du auch wahrscheinlich nicht so schnell auflösen kannst, ist, falls wir irgendwann mal Geschäfte miteinander machen, mache ich die nicht nur mit dir, sondern mit deiner Frau. Ein Stück weit. Und das ist für mich zum jetzigen Zeitpunkt hier und jetzt, wo ich hier sitze, ein komisches Gefühl. Ich möchte nicht sagen Ausschlusskriterium, aber ich kenne sie auf einer bestimmten Ebene im Extrem. Wir haben uns ja schon in ganz, ganz vielen Punkten sehr extrem kennengelernt. Zu wenig, da ich nicht weiß, was die maximale Eskalationsstufe ist. Und bei meinen Geschwistern weiß ich, was die maximale Eskalationsstufe ist. Darum würde ich mit meiner einen Schwester auch wirklich wenig Geschäfte machen und mit der anderen schon. Bei meinem Vater weiß ich, was die maximale Eskalationsstufe ist. Bei meiner Mutter weiß ich es. Bei dir weiß ich ungefähr, bei dir weiß ich auch ziemlich sicher, was die maximale Eskalationsstufe ist. Ich glaube, man würde immer einen Weg finden. Aber es gibt wenig Menschen, wo ich die maximale Eskalationsstufe weiß. Und die ist für mich Bedingung dafür, miteinander Geschäfte zu machen. Und bei deiner Frau?
Weißt du es nicht.
Nee. Und das ist einfach ein Punkt, ne? Und ich habe auch kein schlechtes Gefühl zu deiner Frau, weil ich weiß, du vertraust dir und deswegen vertraut ein Teil in mir ihr auch. Und ich glaube, sie vertraut mir auch auf einer bestimmten Ebene. Vielleicht.
Muss sie ja.
Nein, tut sie?
Was willst du? Ja, tut sie.
Ja. Und ich glaube, dass sie so vernünftig ist. Also kennst du Menschen, die keine Grenze kennen? Also wenn die erstmal austicken, dass es so maximal eskaliert. So ist meine Schwester. Dass es wirklich das verbrannte Erde über verbrannte Erde hinterlassen wird.
Ja. Nee, und das glaube ich bei meiner Frau nicht. Aber wissen tue ich es auch nicht.
Ich frage mich immer, wenn man in die Situation kommt, ne, dass sich so die Seiten verhärten, das hat man ja manchmal bei so Familienstreits und wo man sich fragt, so wow, ihr seid alles eine Familie und auf einmal steht ihr so weit alle auseinander.
Ja.
Wir hatten ja übrigens letztes Mal gesagt...
Ein weiser Mann in einer unserer letzten Folgen hat gesagt, man sollte Privates und Berufliches nicht trennen.
Und das sage ich immer noch. Und trotzdem sollte man dafür Verträge haben. Vielleicht ist es meine Grundhaltung zum Leben, die sich hier herauskristallisiert. Ne? Wie viel Vertrauen habe ich in das, ob alles gut geht. Oder ich bin einfach nicht so fucking naiv wie du, der glaubt, dass das so alles schon sich irgendwie wurschtelt und so kommt. Gut, ich habe auch eine Scheidung miterlebt und weiß, wie das ist, wenn die ganzen Sachen aufgeteilt werden müssen. Ja. Mein Vater hatte mehr Vermögen angehäuft als meine Mutter und es war tatsächlich so, dass meine Mutter immer am Geldtropf meines Vaters hing und mein Vater dann so, ja, ich gebe dir jetzt eigentlich schon mehr, als dir zusteht. Wo ich denke mir so, wow, du hast die ganze Zeit arbeiten können und ein Vermögen aufbauen können.
Ja.
Und deine Frau hat zu Hause das, was dir eigentlich am heiligsten sein sollte, großgezogen. Und auf der anderen Seite kann ich ihn auch verstehen, weil meine Mutter hätte mit hundertprozentiger Gewissheit niemals geschäftlich das erwirtschaftet, was mein Vater erwirtschaftet hat, weil er einfach ein anderes Talent da hat. Meine Mutter hat andere Talente.
Genau, aber das sind zwei Sachen. Einmal, finde ich, kann man das insofern so nicht vergleichen, also zu sagen, hey, nur weil der eine stark ist im Beruflichen, steht ihm auch mehr Geld zu als der andere, der einem den Rücken frei hält mit der Familie. Jetzt hat sich bei deinen Eltern aber noch was ganz anderes aufgetan. Und das, finde ich, ist der schwierige und nicht berechenbare Faktor, den du auch ganz zu Recht jetzt auch bei meiner Heirat oder Hochzeit ankreidest. Nämlich, deine Mutter hat ja damals deinen Vater hintergangen. Und damit gibt es eine neue Komponente, wo ich auf jeden Fall deinen Vater auch besser nachvollziehen kann, zu sagen, hey, Moment mal, natürlich wäre ich bereit, mein Vermögen in Anführungszeichen zu teilen, aber unter diesen Voraussetzungen jetzt nicht mehr. Also, weil wir eben diesen Deal hatten, du kümmerst dich um die Familie, sage ich mal, und ich kann mich beruflich weiterentwickeln und dafür schaffen wir ein gemeinsames Häuschen, was immer größer wird. In dem Moment hast du aber eine Grenze überschritten, Nämlich, du bist mir fremdgegangen.
Du bist in das Häuschen mit jemand anderem.
Genau. Und in dem Moment gehört ja auch verdammt nochmal maximal vielleicht noch ein kleines Zimmer, wenn überhaupt.
Ist das so? Nein, also das finde ich...
Naja, also ich finde, man kann es nicht so hart sagen, aber ich finde schon, dass man da nochmal... Also in dem Moment ist die Investition, die dein Vater nämlich gemacht hat in die ganze Familie, extrem angeknackst und das Fundament so sehr zerstört, dass für ihn ja auch ganz viel Unsicherheit und Ängste entstehen.
Und die müssen mit Geld ausgeglichen werden.
Naja, also ich verstehe zumindest die Motivation dahinter zu sagen.
Geld hat immer was mit Macht zu tun.
Genau.
Und für meinen Vater und auch für mich ist es immer eine Machtkomponente. Du hast über andere Menschen Macht, wenn du Geld hast. So hässlich es klingt, aber schau dir unsere Welt an.
Ja, klar.
Es ist, ich meine, wie können Menschen so unglaublich reich werden?
Ja.
Es verdienen, also guck dir die großen Weltkonzerne an. An jedem Menschen innerhalb einer Firma verdient der Chef das Doppelte.
Ja.
Und das ist so krass, das zu sehen. Und natürlich auch irgendwo Teil in diesem ganzen Konstrukt zu sein. Und ich glaube nicht, dass dieser große Kuchen, den man sich aufgebaut hat, wenn ein Kuchenstück des Vertrauens rausgeschnitten wird, dass es keinen Kuchen mehr gibt.
Nee, ich sage auch nicht, dass es, dass die Handlung dann gerechtfertigt ist. Aber ich kann dir zumindest nachvollziehen. Zumindest bei deinem Vater.
Und ja, und die entsteht aus dem Gefühl der Rache und genau. Aus dem Gefühl des nicht vorhandenen Vertrauens.
Genau. Und weil er es kann.
Und weil er es kann.
Ja.
Klar.
Und in dem Moment bleibt deine Mutter eigentlich, und das ist, glaube ich, auch was oft sich dann in Familien auftut, nur das andere Machtgefälle aufzutun, nämlich zu sagen, okay, dann nehme ich dir das weg, was dir auch genauso weh tut, nämlich deine Kinder. Oder
das hat sie ja nie gemacht.
Weil sie sich wahrscheinlich auch in einer anderen Position gefühlt hat. Von wegen, ich bin hier derjenige, der den Fehltritt gemacht hat.
Nee. Ich glaube, es war eher das Gefühl, dass sie das nicht für uns wollte. Also da war sie immer sehr, sehr fair, dass sie gesagt hat, was ist denn für uns das? Ich habe übrigens eine Sache, an die ich mich neulich erinnert habe als Kind. Aber sie war immer sehr auf uns da bedacht und hat gesagt, was tut uns denn gut? Mal fernab von dem, was ich mit meinem Ex-Mann habe.
Mhm.
Und wie wichtig ist es für Kinder, mit ihrem Vater groß zu werden.
Ja,
sie war auch nicht immer eine Heilige und ich hatte mich an eine Sache als Kind erinnert, by the way. Ich habe mal eine Nacht im Gefängnis verbracht.
Wirklich?
Ja.
Wie alt warst du da?
War ich, lass mich gucken, warte mal. 8 Jahre?
6 Jahre. Was? Wirklich?
7 Jahre. Wir haben eine Woche Frankreich Urlaub mit meinem Vater gemacht und mein Vater hat uns dann in einen Zug in Berlin gesetzt und wir sind nach Hamburg gefahren, weil meine Mutter mich vom Hamburger Bahnhof abholen wollte.
Mhm.
Und meine Geschwister und mich, meine große Schwester, meine kleine Schwester und mich. Und wir standen da halt, es war schon 19 Uhr, dann wurde es irgendwann 20 Uhr und da gibt es ja Überwachungskameras.
Mhm.
Und irgendwann hat dann die Polizei uns aufgelesen und wir so, ja, wir sollen ja eigentlich abgeholt werden. Und wir wussten natürlich gar nichts. Wir hatten anscheinend auch keine Nummer von unserer Mutter dabei und so. Und dann wurden wir erstmal auf die Polizeiwache mitgenommen, weil die ja natürlich nicht sagen können, hey, ihr strummert jetzt hier rum am Hamburger Hauptbahnhof.
Ja.
Und der einzige Ort, den sie für uns hatten, war eine Zelle, wo wir einigermaßen sicher waren und wo wir natürlich auch nichts anstellen konnten.
Gab es damals noch nicht sowas wie eine Krisenstation oder so für Kinder? Oder?
Also es wäre wahrscheinlich die Bahnhofsmission gewesen oder die Polizeistation.
Dann nehme ich doch lieber die Polizeistation.
Und ich erinnere mich noch, da gab es so eine Art Arztliege in dieser Zelle.
Ja.
Und wir konnten total gut auf den Bildschirm gucken von den Polizeiüberwachungskameras. Die haben vor allem die Autos überwacht. Und da weiß ich noch, dass eine Frau im Rollstuhl zwischen den Polizeiautos lang gerollt ist und die zerkratzt hat.
Mhm.
Und die Polizei dann ganz aufgeregt, okay, die schon wieder. Und ist nach unten und hat sich die geschnappt. Und dann hat sie sich mit allen Händen und Füßen gewehrt.
Allen Händen und Füßen?
Ja, wirklich. Und da in dem Moment dachte ich mir, wow, wie kann das sein? Hat sie das gefaked?
Achso, okay.
Leider kein Joke, ne? War so. Übrigens hatten wir beim letzten Mal gefragt und eine Nachricht rausgeschickt, ob inkludierender Humor, also auch sich über Menschen im Rollstuhl oder mit Menschen im Rollstuhl amüsieren, ob das wichtig und richtig ist. Und es haben uns viele Menschen im Rollstuhl geantwortet und gesagt, es gibt nichts Schlimmeres, als aus diesem Bereich exkludiert zu werden. Das ist Exklusion für sie, nämlich nicht einbezogen zu werden in Witze.
Ja.
Und es war nicht sehr, sehr schön, dieses Feedback zu bekommen. Meine Mutter hat uns dann am nächsten Morgen, by the way, abgeholt. Das war aber ein komisches Gefühl. Es ist, als ob nicht was kaputt geht in dir, aber es ist so, da begegnest du einer tiefen Angst.
Hast du da geschlafen auf so einer Liege? Oder?
Ich weiß, dass ich irgendwann eingedöst bin, aber mit dem Gefühl, und das hatte ich als kleiner Junge schon, ey, wie viele dreckige Leute schon auf dieser Liege gelegen haben müssen.
Wie war die gepolstert oder war die hart?
Nee, die war gepolstert. Da war so eine Schicht Schaumstoff drin. Aber dann war es so eine Kunstlederliege. Ah, weil ich hatte keine Decke oder kein Kissen und ich weiß noch, wie mein Gesicht, die kleine Kinderhaut, diese Kunstlederliege berührt hat und ich mich in dem Moment ziemlich dreckig gefühlt habe. Mein Vater war ziemlich sauer am nächsten Morgen.
Mhm. Hat der Mutter euch abgeholt?
Nee, meine Mutter hat uns abgeholt. Mein Vater war auf meine Mutter sauer, dass sie das verpasst hatte. Weißt du, was der Grund war?
Ihre Affäre.
Ja.
Oh, das hatte ich.
Sie hatte.
Katsching! Und das Konto wurde wieder ein Stück weniger.
Ja. Schrauben die Überweisung ein bisschen zurück, dass du keinen Urlaub mehr mit deiner Affäre machen kannst. Ja, mein Vater hatte ihren Urlaub spendiert und meine Mutter hatte behauptet, ihr macht den alleine, hat ihre Affäre dazu geholt und hatte irgendwie die Zeit vergessen, beziehungsweise das Datum verschoben im Kopf.
Wow.
Weil es so schön war.
Es war so schön.
Krass, ne? Ich wüsste nicht, ob mir sowas passieren könnte. Also sag niemals nie, aber mein Gefühl sagt mir nein.
Mit wem sowas passieren könnte?
Nein, ob mir sowas passieren könnte.
Dass du, ja. Du meinst zum Beispiel, dass du mit einer Affäre morgens irgendwo im Hotel noch liegst und dann vergisst, dass du deine Tochter von der Kita abholen musstest? Das ist natürlich ein sehr, sehr niedrigschwelliges Vergessen.
Ja, sehr aber niedrigschwellig. Nee, glaube ich nicht.
Nee, glaube ich auch nicht.
Ich kann es nicht so sagen. Ich sage immer, sag niemals nie, aber mein Gefühl jetzt, was ich heute hier habe, sagt nein.
Es wäre auch nicht so dramatisch.
Es wäre nicht so dramatisch, aber A, bin ich ein sehr pünktlicher Mensch und die Sachen, die mir wichtig sind, strukturiere ich sehr klar in meinem Leben. Und da kommt mir sowas nicht unter. Und außerdem weiß ich, wenn ich mich abschalten möchte, schaffe ich mir Gedächtnishilfen, die mir dabei helfen, abzuschalten.
Ja.
Wie ein elektronischer Kalender oder ein haptischer Kalender, wo ich dann reingucke und weiß, bam, 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 da habe ich das und das und das. Ich kapiere auch Leute nicht, die keinen Kalender führen.
Also, ich habe ewig keinen Kalender
gehabt. Ja, ich weiß, aber Leute, die keinen Kalender
führen. Naja, es kommt ein bisschen darauf an, wie viele Termine hast du in deinem Alltag.
Also ich könnte nicht ohne Kalender leben.
Genau, weil du auch seit Jahren selbstständig arbeitest und in dem Moment funktioniert es auch nicht. Aber wenn du in einem festen Rahmen dich bewegst, nämlich zum Beispiel deine Arbeit extrem krass geregelt ist, dass du nur morgens um 8 Uhr da sein musst und um 16 Uhr wieder gehst und das eigentlich Tag ein, Tag aus so ist, kriegst du deine anderen Termine eigentlich, kannst du dir merken, von Woche zu Woche. Du planst ja nur von Woche zu Woche maximal, ja, und hast die Urlaube im Jahr geplant mit deiner Familie oder alleine. Ansonsten hast du ja fast nichts. Das kann man sich merken. Ich konnte es mir merken, es war nicht so viel. Die 3 Verabredungen pro Monat oder vielleicht auch ein paar mehr. Es war ja alles krass eingetaktet, ne? Du hast von Montag bis Freitag gearbeitet und wusstest, am Wochenende geht was. Das heißt, du hast dich in der Woche verabredet mit deinen Freunden fürs Wochenende. Und mehr war eigentlich nicht. Also ich brauchte keinen Kalender. Ich habe nämlich eben nicht verstanden, wie zum Beispiel Freunde von mir oder gerade Frauen einen Kalender geführt haben und da wirklich alles eingetragen haben. Ja, morgen muss ich um 16 Uhr Hausaufgaben machen, früher in der Schule, wo ich sagte, Alter, du gehst morgen nach Hause, weißt doch Bescheid, kannst du einfach Hausaufgaben machen, musst du das doch nicht aufschreiben. Oder wenn man sich dann verabredet für den nächsten Tag, habe ich nicht verstanden. Aber mittlerweile kann ich es sehr gut nachvollziehen. Mit Familie und allem geht's nicht ohne Kalender.
Okay, ich glaube, ich brauche jetzt erstmal ein paar Tage, dieses Hochzeitsthema zu verarbeiten.
Ich auch.
Und ich will einfach gucken, wie es mit der Zeit auf mich wirkt. By the way, ihr könnt diesen Podcast ja abonnieren, ne? Auf Spotify, auf Deezer, auf iTunes. Und wir werden mittlerweile ganz oft bei Online-Dates weiterempfohlen. Von Männern sowohl als auch von Frauen. Mhm. Also wenn sich jemand online kennenlernt, werden wir dann empfohlen beim ersten Date. So auch geschehen bei Liv248, die uns eine Bewertung bei iTunes hinterlassen hat. Vielen, vielen Dank dafür. Hätte ich euch früher gehört, dann hätte ich mir so einige Beziehungsfehler erspart und meinen Selbstwert als Frau so viel öfter verteidigt. Ich weiß nicht, ob das was Positives für uns oder was Negatives
ist. Nein, es ist was sehr, sehr, sehr Positives.
Ah, okay.
Ich lese es eher so und ich meine, das ist ja was wir sehr oft vorgehalten bekommen, dass wir einen frauenfeindlichen Podcast machen, beziehungsweise, dass wir ein Frauenbild vertreten, was nicht unbedingt positiv ist. Aber ich glaube, wer genau zuhört, weiß eben, dass es genau andersrum ist. Und ich glaube, auch hier ist genau das eingetreten, nämlich das Gefühl, hey, Moment mal, egal, ob ich jetzt so oder so bin, ich muss für mich einstehen. Und das ist bei dieser Person passiert und hat das beim ersten Date dann auch getan.
Ihr nehmt kein Blatt vor den Mund, was hart und gleichzeitig Gold wert ist und erklärt mir die Männerwelt aus eurer Perspektive. Mir gefallen besonders die Hörerfragen und die persönlichen Stories aus eurem Leben. Natürlich muss man nicht immer einverstanden sein, aber ich musste mit eurer lustigen Art auch echt schon oft laut loslachen und habe vieles dazu gelernt, das mich als Frau bestärkt hat. Wow, ist schön zu hören, Liv.
Mhm.
Schöner Name, by the way.
Mhm.
Und jetzt geht's weiter mit einer Hörermail. Johannes hat uns geschrieben an beste@bestefreundin.de und er schreibt: Hallo Max und Jakob. Mich begleitet in meinem Leben schon lange ein Problem, was nicht grundsätzlich mit dem Dating zu tun hat, sich aber leider hier sehr verlässlich zeigt. Aber beginnen wir von vorne. Ich bin 26 Jahre Single und aktuell mal wieder auf Online-Plattformen unterwegs zum Daten. Da ich sehr geschickt im Schreiben bin und anscheinend auch nicht ganz scheiße aussehe, gelingt es mir relativ leicht, mit Frauen in Kontakt zu kommen und diese dann auch zu daten. Da ich allerdings sehr lange schreibe und flirte, verlaufen meine Dates in der Regel so, dass es beim ersten Treffen auch zum Bimsen kommt. Da hat er die Vertrauensebene schon aufgebaut.
Das ist der Tinder-Flüsterer.
Und das ist gar nicht meine Absicht und wäre auch nicht immer möglich, aber dazu gleich mehr. Aktuell date ich mal wieder ein Mädchen, das mir auch wirklich sehr gut gefällt und jetzt kommt mein Problem ins Spiel. Es ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit zu pinkeln während eines Dates. Problematisch ist es umso mehr, da ja meist Alkohol fließt, sodass der Druck recht schnell steigt. Warum habe ich das Problem? Ich mache mir selber so Druck, dass sie sich fragt, was ich da wohl treibe, wenn es wieder länger dauert. Ich bin mal kurz kacken. So verlasse ich meist nach 3 Minuten mit voller Blase und viel innerer Wut die Toilette. Ihr könnt das Problem nicht nachvollziehen. Viele kennen die Situation, am Pissoir zu stehen und plötzlich kommen links und rechts andere Männer und wollen ebenfalls pinkeln. Auf einmal merkt man, dass der Hahn nicht aufgeht. Viele Männer haben dieses Problem, Paroresis heißt das anscheinend, in leichter Form. Ich habe es leider in der härtesten Stufe abbekommen und da rettet auch manchmal keine Kabine. So auch nicht bei Dates, wo ich weiß, dass jemand draußen wartet. Bei ihr oder mir zu Hause ist es noch unmöglicher, da ich mich noch beobachteter fühle und die räumliche Distanz meist nicht gegeben ist. Wie fühlt er sich wohl in so einem Hotelzimmer, wo nur so eine Glaswand zu der Toilette ist?
Na, klappt alles?
Deswegen sehen meine Date-Vorbereitungen auch immer so aus, den ganzen Tag so wenig wie möglich zu trinken und auch am Abend so wenig Alkohol wie möglich zu konsumieren. Wenn es von den Schmerzen nicht mehr auszuhalten ist, muss ich einen Abgang machen, ohne zu wissen, wie der Abend noch hätte enden können. Das nervt natürlich total. Und die Frauen verbleiben oft verwundert. Ja, Johannes.
Geht's dir auch so bei Dates?
Ich habe was ganz anderes. Also, wenn es nicht läuft... Bei mir ist es so, dass ich leider, wenn ich aufgeregt bin, oftmals pinkeln muss. Und ich hasse das Gefühl, pinkeln zu müssen in Situationen, wo ich nicht mich konzentrieren muss, aber wo irgendwas Zwischenmenschliches passiert. Also wenn ich irgendwie mit der Arbeit unterwegs bin, bin ich ja auch oft in Situationen, wo ich sehr exponiert bin. Und vor diesen Situationen, wenn mir die neu sind, muss ich eigentlich immer pinkeln, was krass nervig ist, ne? Wenn man auch irgendwas draus macht und mit so einem Team unterwegs ist und ich muss dann irgendwie pinkeln.
Also wären du und Johannes echt ein perfect match.
Ihr bräuchtet ein gemeinsames Kind. Ich kann für ihn das Urin zur Toilette tragen. Ich glaube, Johannes, wir haben ein gegenläufig sehr ähnliches Thema, ne? Dein Thema ist festhalten, mein Thema ist loslassen oder umgekehrt. Und die Frage ist, wie kannst du dem Herr werden? Es scheint ja so zu sein, dass du in einem Raum, wo du für dich bist und wo du das Gefühl hast, kein anderer kann in diesen Raum eindringen, also keine öffentliche Toilette, Pissoir zu Hause, wo kein anderer Mensch im Nachbarzimmer ist, da kannst du dann auf einmal loslassen und pinkeln. Also es ist eine reine Kopfsache, das muss man auch sagen, die sich physiologisch widerspiegelt. Ne? Das ist bei den meisten Sachen übrigens so. Man denkt immer so, das hat überhaupt nichts mit der Psychologie oder mit der Psyche eines Menschen zu tun, aber die meisten Sachen beginnen in der Psyche. Und jetzt ist die Frage, wie kannst du dem Ganzen Herr werden und was kannst du probieren? Ich glaube, es gilt ab hier, das Ganze für dich als Experiment zu sehen und verschiedene Sachen auszuprobieren. Eine Sache wäre, dich zu überreizen, wie eine Desensibilisierungskur zu machen. Das heißt konkret, warum ist dir das so unangenehm? Also es muss ja was damit zu tun haben, es ist dir in irgendeiner Form unangenehm, dass die Frau mitkriegt, dass du abführst. Und wahrscheinlich denkst du, wenn du da so lange auf dem Pissoir bist, dass sie denkt, du musst kacken und das ist dir unangenehm. Also eine Methode wäre, der Frau zu sagen, du, ich habe irgendwie eine Magenverstimmung, ich muss jetzt mal auf Toilette verschwinden.
Und was? Und dann richtig schön den Dünnschiss rauslassen?
Nein.
Falls ihr vorhatte, an diesem Abend noch auf diesem Date noch mit der Frau zu schlafen, forget it.
Genau. Das wird nicht laufen, aber was... Die Reise für dich ist sehr viel wichtiger als die Reise mit der Frau.
Ach so.
Du planst ja auch nicht für die Frau, sondern auch für nächste Frauen dann.
Also er datet in Zukunft eigentlich nur noch deswegen, um loslassen zu können, auf Toilette.
Genau.
Also er sieht die Frauen eigentlich als Pisstraining.
Also einfach mal sagen, du, ich habe eine Magenverstimmung, Das dauert jetzt eine Weile. Ich hoffe, du hast einen vollen Akku auf deinem Handy.
Was? Ich bin jetzt erstmal auf Klo.
Ich hoffe, die haben hier angenehme Klo-Rennen, wo mir meine Beine nicht einschlafen. Und dann noch beim Kellner, wenn du es auf die Spitze treiben willst, nach dem Hocker zu fragen.
Für die Füße.
Dass deine Beine nicht einschlafen. Genau. Die nächst weniger krasse Variante wäre natürlich zu sagen, hey, ich habe ein krasses Problem, auf Toilette zu gehen, zu pinkeln, wenn ich beim Date bin. Ja. Da ich oft online date, weiß ich das. Den Satz kannst du weglassen. Das ist
schon eine Erfahrung.
Es wird jetzt vielleicht eine Weile dauern. Vielleicht klappt es auch gar nicht. Also nicht wundern. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe es noch nicht rausgefunden. Aber ich bin ja nun mal weg.
Aber das finde ich eine gute Idee. Das war auch mein erster Impuls. Bei einem Date ganz offen damit umzugehen und zu sagen, hey, meistens, ich bin zwar nicht extrem aufgeregt, aber es ist schon eine gesonderte Situation und mir fällt es dann extrem schwer, wenn ich auf Toilette muss, loszulassen. Und das heißt, es kann sein, dass ich jetzt hier mal 5 Minuten weg bin und nicht mehr wiederkomme und wundere dich nicht. Es hat einfach damit zu tun, dass ich nicht pinkeln kann. Und vielleicht löst es was. Also, und da vielleicht auch das, gerade wenn du mehrere Frauen datest, hast du ja auch die Chance.
Das Experiment.
Naja, es kann ja sein, dass die erste sagt, was ist das denn für ein komischer Vogel? Warum erzählt
der Link?
Warum erzählt er mir das, das Date abzubrechen, was glaube ich nicht passieren wird, aber trotzdem, falls es passieren sollte, hat man ja noch Zugriff auf weitere Dates, da du ja anscheinend jemand bist, der da kein Blatt vor den Mund nimmt. Und dementsprechend kann es eine ziemlich auflockernde Situation sein, dass du das beschreibst und ihr euch vielleicht sogar darüber lustig macht, wenn du eben auf jemanden triffst, der sehr viel Humor hat, dich dann vielleicht auch entsprechend empfängt, wenn du wiederkommst und sagt, na, hat's geklappt, und ihr euch dann darüber auslasst. Wer weiß, vielleicht führt es sogar dazu, dass du dann dich, und darum geht's, glaube ich, mehr zu Hause fühlst und dann loslassen kannst. Also, dass du diesen Rahmen schaffst, den du eigentlich für dich brauchst.
Das Date läuft besser als mein Haaren. Oder du kannst auch dir zurechtlegen, wie du das einleitest, diese Konversation.
So viele geile Sprüche, ja, sich schon vorbereiten, wenn man von total. Toilette kommt, wenn man auf Toilette geht.
Genau, total, total gut. Eigentlich eine gute Möglichkeit für dich, Humor darüber zu entwickeln. Und das ist eigentlich auch der Schlüssel für ganz, ganz viele Situationen, wo unsere Psyche sich verkrampft und das sich physisch niederschlägt, Humor dazu zu entwickeln. Erkennst du die Situation, wenn es nicht läuft? Bei mir ist das so, gerade jetzt bei Dates und in deinem Fall ganz spezifisch, dass ich wahrscheinlich jetzt auf Toilette gehen werde und nicht pinkeln kann. Ich kann nicht loslassen. Das kann sich später noch meine Beziehung, die wir beide vielleicht führen werden, ganz unangenehm zeigen. Denn du kannst das super ironisch behandeln und vielleicht hilft dir das, einen anderen Blickwinkel darauf zu kriegen, weil Humor lockert und entspannt und im Moment bist du sehr, sehr verkrampft. Also du musst dich selber quasi ablenken. Und eine Ablenkung kann auch sein, dass du sagst, ich guck mal auf der Toilette Videos. Also du setzt dich einfach auf Klo und schaltest dir Videos an und bist deshalb auch abgelenkt und brauchst gar nicht so, ich muss jetzt pinkeln, das muss jetzt raus. Also es kann helfen.
Was dann, Wasserfallvideos?
Ja, ganz
Leute,
genau.
Leute, die schwimmen.
Niagara-Fälle, Leute, die da verunglückt sind.
Ja, genau.
Nein, was auch immer es ist, was dich halt entspannt und ablenkt. Oder, was natürlich auch helfen kann, was manchmal vielleicht ein bisschen stressig sein kann, niedrigschwelligere Methode anwenden möchtest, die vielleicht nicht ganz so viel Mut kostet, kurz mal ins Nachbarrestaurant gehen, 50 Cent mitnehmen und sagen, du würdest hier gerne mal kurz auf Toilette gehen.
Und das hilft dann?
Naja, er ist raus aus dem Raum. Das kann schon mal helfen.
Na, stimmt. Könnte sein.
Oder gehst halt am Baum draußen.
Ja.
In der Stadt werden die Leute dich dafür hassen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich sehe da auch eine krasse Chance, weil gerade dieses Thema in den ersten Wochen oder auch gerade beim ersten Date, dass man nicht über den Toilettengang sprechen will oder das versucht alles so ein bisschen auszuklammern. Ja, beide versuchen so zu tun, als wären sie ganz reine Wesen, die nicht auf Toilette gehen und dort auch mal ein großes Geschäft verrichten, sondern hier ist alles ganz sauber und hier wird nur
Pipi gemacht.
Pipi maximal.
Maximal.
Und
eigentlich geht man auch nur mal auf Toilette, um sich in den Spiegel zu gucken.
Genau.
Und zu gucken,
ich muss mal kurz auf Toilette, aber ich mache da gar nichts. Ich bin da nur kurz mal vorbeigegangen. Und somit schafft man eigentlich ziemlich schnell
klare Verhältnisse.
Genau. Und du könntest sehr schnell oft zum, ich meine, ist nicht dein Problem, weil du ja selber schreibst, dass du gleich beim ersten Date mit den Frauen schläfst. Von daher sehe ich da jetzt eigentlich gar nicht die Notwendigkeit, aber trotzdem hast du hier die Möglichkeit, dieses eigentlich unangenehme Thema, was man immer erst sehr weit nach hinten schiebt, wenn man dann irgendwann doch zusammenkommt oder eine Affäre führt, darüber überhaupt zu reden, gleich in den Vordergrund zu stellen und vielleicht mit einem gewissen Humor da auch eine krasse Normalität reinzubringen, ja, dass die Frau da halt sagt, hey, ich gehe jetzt mal auf Toilette pinkeln und ich muss mal kurz verschwinden für kleine, was ich. Ja.
Von daher. Knistiger.
Genau.
Gott, oh Gott. Ja, dann hat man schon verkackt.
Oder gar, ich muss mal wohin. Ich gehe, was gibt's für Sachen? Ich weiß es nicht. Und ich fand es immer extrem befremdlich, dass man immer bei diesen Dates so tut, als würde keiner von den, als würde der andere nicht auf Toilette müssen, obwohl er auf Toilette geht. Ja. Und klar, beide wissen, was da passiert. Und trotzdem wird so getan, wenn der dann wiederkommt. So habe ich zumindest erlebt, dass man ganz schnell ein Thema irgendwie sucht und über was ganz anderes spricht, damit dieser Toilettengang sofort aus dem Gedächtnis verschwindet. Mhm. Und eigentlich ist es nicht, ich will jetzt nicht über den Toilettengang sprechen, aber eigentlich ist es schade, dass man da nicht einfach eine Normalität leben kann. Gerade bei den ersten Dates. Und ich sehe da eigentlich eine ziemlich große Chance für dich, dem Normalität zu geben.
Ja. Du schreibst in deiner Mail noch, Johannes, dass wir nicht auf die psychischen Probleme eingehen sollen oder auf das Muster dahinter, das Thema loslassen, was ja wahrscheinlich sich dahinter verbirgt. Da hast du schon alles analysiert. Also viel Glück auf deiner Reise. Jeder hat ein Thema mit Loslassen in irgendeiner Form. Mhm. Du hast es sehr physisch manifestiert, was natürlich manchmal unpraktisch ist. Aber es ist eine Chance, glaube ich, wenn du das Thema auflöst, auch andere Themen aufzulösen damit. Also es funktionieren ja beide Wege. Ich löse was psychisch auf und in der Physis löst sich dann was auf. Aber ich schaffe es auch physisch, was wieder zu entkrampfen und dadurch löst sich was physisch auf. Es ist so, als ob wir gelenkiger in unserem Körper werden durch Yoga, dass sich auch unser Geist verändert. Mhm. Beide Wege funktionieren. Johannes, viel Glück da auf deinem Weg und der Verheiratete und der Nicht-Verheiratete verabschieden sich und damit an euch, egal ob ihr vorhabt zu heiraten, ob ihr verheiratet seid und ob ihr es mit eurem besten Freund teilen wollt oder nicht.
Bis dahin, wir wünschen euch was.
Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.